Herzlich willkommen bei den Daily Meditations. Guten Morgen, wahrscheinlich für die meisten. Heute ist Dienstag, der 16. März. Heute starten wir in ein neues Kapitel, aber erst morgen in ein neues Thema. Wir knüpfen noch einmal an die Sache der Schriftgelehrten an. Das Stichwort Habgier. Geld. Wie gehen wir mit Geld um? Wie spenden wir? Einige Verse dazu. Lukas 21, 1 bis 4. Ich lese aus der Basisbibel. Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute ihre Opfergaben in den Opferkasten warfen. Er sah auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Da sagte Jesus: Wirklich, das sage ich euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss als Opfergabe eingeworfen. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. Huiuiuiui, natürlich ist das ein bekannter Text, aber er geht mir trotzdem unter die Haut. Jawohl. Der Text kommt mir sehr nahe. Er sitzt mir auf einmal auf dem Schoß oder auf dem Magen. Ich frage mich, warum? Ja, das ist gar keine Frage. Denn auch ich gebe gefühlt von meinem Überfluss. Und daher fühle ich mich nicht so gut beim Lesen, wenn ich von dieser armen Witwe lese. Und wie geht's dir beim Hören? Ja, wie hören wir diese Worte von der armen Witwe? Fangen wir mal mit dem Anfang an. Jesus blickt auf. Na wunderbar. Das heißt also, er scheint zu sitzen. Und das liegt auch auf der Hand. Denn wahrscheinlich lehrt er. Und wer lehrt, der hat einen Lehrstuhl. Also sitzt er. Und Jesus befindet sich im Tempel. Ja, und er blickt auf und er sieht Richtung Opferkästen. Und dort sieht Jesus, wie reiche Leute ihr Geld gut sichtbar in den Opferkasten, in den Opferstock einwerfen. Ja, das erinnert mich an viele ost- und westafrikanische Gottesdienste, eigentlich mehr ostafrikanische, gut besuchte Gottesdienste, wo das Einwerfen der Kollekte in schöne Körbe auf dem Altartisch richtig zeitaufwendig zelebriert wurde. Da gehen die langen, langen Schlangen von Menschen Schritt für Schritt nach vorne. Ach, was sag ich? Die gehen nicht, die tanzen, die singen. Da ist Partystimmung. Und wehe, da ist ein dummer Weißer dabei, der in seinen Sonntagsklamotten kein Geld hat und dem man dann aushelfen muss. Das sehen alle. Das ist absolut peinlich. Naja, zurück zum Text. Wie viel die wohlhabenden Menschen in den Opferstock werfen, wird uns nicht gesagt. Jesus sagt später, dass sie aus ihrem Überfluss gegeben haben. Und ich denke, das ist zweifellos mehr als bei anderen. Und dann sieht Jesus eine arme Witwe. Sie gehört tatsächlich sozial gesehen, wirtschaftlich gesehen zu den Ärmsten. Und sie gibt zwei Kupfermünzen. Ja, diese Kupfermünzen, das waren Lepta. Lepta waren die kleinsten Münzen. Der Tageslohn eines Tagelöhners betrug ca. 130, 132 Lepta. Naja, da sind zwei Lepta nicht viel. Ich weiß gar nicht, was man dafür hätte kaufen können. Und wie viel würde die Witwe heute geben, umgerechnet? Die kleinste Münze, 10, 20 Cent Stücke, nehmen wir mal an, um nicht ganz zu klein zu sein. Vielleicht ein Euro, ich weiß es nicht. Jesus sagt, dass die Witwe damit mehr gegeben hat. Und das meint er nicht nur in dem Sinne von Kleinvieh macht auch Mist, sondern er schätzt die Gabe dieser armen Witwe wirklich hoch ein. Aber ich frage mich auch, kann man das wirklich miteinander vergleichen? Beginnt nicht sonst aller Ärger mit dem Vergleichen? Naja, hier scheint das irgendwie vielleicht anders zu sein. Jesus differenziert. Die einen geben etwas aus ihrem Überfluss. Zwar mehr als die Witwe, aber vom Überfluss. Und die Witwe gibt von ihrer Lebenssubstanz. Sie hat aus ihrer Armut heraus alles eingeworfen, was sie zum Leben hat. Und deswegen gab sie mehr. Das höre ich. Und ich hätte so gerne noch eine weitere Schlussfolgerung, wo mir klar gesagt wird, wie ich mich jetzt verhalten soll. Aber Pustekuchen, das kommt nicht. Keine weitere Aufforderung an uns Hörer. Der Text scheint so klar genug zu sein. Obwohl er, wie ich finde, immer noch interpretationsbedürftig ist. Aber die Aussagerichtung, die ist klar. Absolut gesehen, darum geht's nicht. Sondern die Witwe gibt von dem, was sie zum Leben hat, das, was sie eben hat. Und das ist irgendwie sehr vorbildhaft. Ja, die Frage liegt in der Luft. Wie sollen wir uns verhalten? Wie haben die Jesus-Schüler das aufgenommen? War das auch damals schon für sie ein Thema? Umgang mit Geld? Spenden? Wie gehen wir mit Armen und Armut um? Mir wird Folgendes klarer. Das geringe Opfer der armen Witwe wird von Jesus nicht verachtet. Im Gegenteil. Ich denke mal, dass es in den ersten Christengemeinden auch mehr Arme gab als Reiche. Wir sollen das geringe Opfer von denen wertschätzen, die arm sind, und zugleich spendenfreudig. Ach, was sag ich denn da? Spendenfreudig. Die arme Witwe war nicht spendenfreudig. Die hat richtig geopfert. Die hat es sich vom Mund abgespart. Sie nimmt es von ihrem eigenen Leben, von dem, was sie zum Leben hat, und gibt es dem Tempel und damit Gott. Mensch, das ist hammerhart. Dass eine arme Witwe von dem noch gibt, was sie zum Leben hat. 2 Lepta. Sie hält nicht einen Lepta für sich zurück. Hätte sie auch machen können. Mensch, das wäre die Hälfte gewesen. Das wäre doch viel gewesen. Nee, sie gibt beide. Puh, das berührt mich. Das Entscheidende ist nicht die Höhe der Spende. Entscheidend ist auch nicht die innere Freiheit vom Geld und damit, wie viel ich bereit bin zu geben. Entscheidend scheint mir zu sein die Liebe. Die Liebe zu Gott. Und die drückt sich bei der Witwe auch durch ihr Opfer aus. Ja, ich will euch einen Satz servieren. Was haltet ihr von diesem Satz? Jesus befreit nicht von Armut, sondern er befreit zur Armut. Ja, kann man drüber nachdenken. Aber selbst bei längerem Nachdenken wird der Satz nicht besser, finde ich. Ich finde, da wird die Armut irgendwie idealisiert. Und wahrscheinlich ist die arme Witwe ja nicht freiwillig arm. Auch der Satz, wer nichts zu verlieren hat, der vermag alles zu geben. Ja, weiß ich nicht. Es gab bestimmt auch viele andere arme Witwen, die gar nichts gegeben haben. Ach, es kommt wahrscheinlich aufs Herz drauf an. Und was heißt das dann praktisch weiter? Naja, auf jeden Fall wird die arme Witwe nicht zu einem Sozialprojekt. Weder für Jesus noch für die Jesus-Schüler. Und es geht auch gar nicht um das Thema Armut und Armutsbekämpfung. Sondern es geht um die Vorbildhaftigkeit dieser Frau, ihr Herz, ihre Liebe zu Gott die sich in diesem Opfer ausdrückt, egal wie klein das ist. Und ich begreife, dass Jesus hier keine wirtschaftlichen Fragen verhandeln will, keine Fragen über soziale Gerechtigkeit. Er sieht diese Witwe, ihr Herz, ihre zwei Lepta. Und er sieht mehr als das viele Geld, das ein Reicher aus seinem Überfluss gab. Und dann denke ich doch weiter. Wie ging die Jerusalemer Gemeinde mit dem Thema Geld und Spenden um? Man teilte miteinander das, was man besaß, damit keiner Not litt. Die Reichen verkauften ihren Besitz. Das ging eine Zeit lang richtig gut. Urchristlicher Kommunismus wird man das später nennen. Aber so richtig nachhaltig war das nicht. Die ganze Gemeinde wurde auf die Dauer langsam arm. Und so mussten die Armen in Jerusalem durch die Kollekten der nichtjüdischen Gemeinden dann doch wohl unterstützt werden. Paulus hat daher im 2. Korintherbrief von einem gerechten, gemeinschaftsfördernden Ausgleich gesprochen. Dann würde es dahin gehen, dass die arme Witwe und die Reichen sich kennenlernen und anfangen, miteinander solidarisch zu leben. Naja, und weil wir schon mal weg vom Text sind, zu meinem Umgang mit Geld gehört das Stichwort Haushalterschaft. Ich muss lernen, meine Ausgaben zu organisieren. Ich muss bewusst planen lernen, wofür ich wie viel Geld ausgeben will. Und dabei muss ich erkennen, ich kann mein Leben nicht wirklich über Jahre und Jahrzehnte planen und absichern. Absichern schon gar nicht. Also zur Haushalterschaft gehört auch Vertrauen. Vertrauen zum Schöpfer. Und dann erinnere ich mich noch an diesen Spruch. Du sollst nicht fragen, wie viel du spenden sollst. Du sollst fragen, wie viel du für dich behalten darfst. Hast du auch schon gehört? Klasse Spruch. Absolut ätzend. Sowas von fromm. Ja, zum Umgang mit Geld gehört Freiheit, finde ich. Paulus schreibt mal irgendwo, ein jeder gebe so, wie er es sich vorgenommen hat. Oder so ähnlich. Auch im 2. Korintherbrief. Da ist vom Planen und vom Überlegen die Rede. Da wird man nicht moralisch bearbeitet. Da wird kein Druck erzeugt. Und da fallen mir dann Leute ein, die mich im Studium unterstützt haben. Manchmal auch anonym. Mitchristen. Die haben auch uns als junge Familie unter die Arme gegriffen. Freigebige, wohlhabende Mitchristen. Ein Segen für uns. Und heute? Heute bin ich selber wohl ein wenig wohlhabend im Vergleich zu anderen. Und manchmal kommt mir der Gedanke, dass die arme Witwe ihre zwei Münzen ruhig hätte behalten sollen. Denn wenn der Reiche noch einmal in seine Tasche gegriffen hätte, oder wenn er seine EC-Karte gezückt hätte oder seinen Dauerauftrag leicht erhöht hätte, dann wäre doch allen geholfen, der Witwe und dem Tempel, oder? Aber damit bleibe ich an der Höhe des gespendeten Geldes hängen. Und genau da gewichtet Jesus ja anders. Da ist ihm das Wenige der Witwe mehr. Ich liege mit meinem Gedanken also irgendwie, na, ich will es mal so sagen, klar daneben. Jesus achtet die arme Witwe mit ihrer geringen Spende. Denn es geht ihm nicht allein um Finanzen, es geht um solidarisches Leben. Die Armen, die wenig geben können, gehören dazu. Ihr Kleingeld ist so willkommen wie das Großgeld der Reichen. Ja, nach der Deutung Jesu hat die Witwe ja mehr gegeben. Das ist also umso mehr willkommen. Und da bin ich gespannt, wie das Thema Geld im Just People-Kurs angepackt wird. Da müssen wir langsam mit loslegen. Und dann schaue ich nochmal rüber zum Opferstock. Da steht sie noch, die arme, alte Witwe, mit ihren leeren Händen. Und Mit Gedanken zu den leeren Händen will ich schließen. Leere Hände. Darauf läuft am Ende alles hinaus. Leere Hände sind das Symbol des Glaubens, der Gott nichts geben, aber alles von ihm empfangen kann. Leere Hände gehören auch deshalb zu unserem Glauben, weil man nur mit leeren Händen richtig zupacken und in der Tat etwas anfangen kann in unserer Welt. Sie wartet darauf. Und Gottes, die Heilige Schrift durchwehender Geist, wartet auf seine Weise auch. Shalom.